Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Du bist Veranstalterin, du bist DJ, Stichwort Flamingos und Lilly Tralala.
Ja.
Du bist Moderatorin, Redakteurin und Autorin und du bist Mutter. Habe ich jetzt da irgendwas vergessen, nur dass wir auf demselben Stand sind?
Nee, alles korrekt.
1A recherchiert.
Ja, und wer uns jetzt nicht live und in Farbe hier sehen kann, den beschreiben wir mal ganz kurz. Wir sitzen hier unter einer wunderschönen Eiche. Treten auf Eicheln herum und sitzen hier zu dritt und schwitzen vor uns hin.
Ja.
Lilly, bist du denn ein Sommertyp, der das genießen kann, oder bist du eigentlich jemand, der in den Norden flieht, sobald es zu warm wird?
Ich muss sagen, es kommt ein bisschen auf den Sommer an. Es gibt Sommer, da packe ich das überhaupt nicht, die Hitze, und dann ist mein Kreislauf einfach am Boden, aber dieser geht irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Ich frage mich nicht genau, welche das sind, da müsst ihr meinen Kreislauf nochmal in eine Nahaufnahme-Session einladen. Nee, läuft diesen Sommer. Ich mag's.
Sehr schön. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt. Also ich hatte 36 Grad heute auf meinem Balkon. Ich dachte kurz, ich raste aus. zu unserem Konzept. Also wir haben hier drei Rubriken vor uns liegen. Das ist einmal das Laster, einmal die Zeit und einmal das Sein. Und ich würde dich bitten, dich für eine Kategorie zu entscheiden und ein Zettelchen zu ziehen.
Sehr gerne. Ich nehme natürlich die mir ansprechend erscheinende Kategorie, das Laster.
Auch meine Lieblingskategorie persönlich.
Klappe auf, oh Gott, da steht Angst.
Angst.
Okay, wovor hast du als allererstes Angst, wenn du vor etwas Angst hast?
Ich glaube, ich habe ganz oft Angst davor, gar nicht so einfach.
Also, ich weiß nicht, ich glaube gerade in dem Bereich, in dem du so tätig bist, hast du so eine Angst zum Beispiel vorm Anfangen, so mit Dingen zu beginnen?
Nee, das hatte ich ganz lang, habe ich überwunden. Also diese klassische Angst des Schreibers vor dem weißen Blatt, wo nichts draufsteht. Ich schreibe ja fürs Radio eben auch ständig Texte. Und ich habe mir, das war am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm. Da war das weiße Blatt und nichts ging vorwärts. Und ganz höllisch. Und ich habe mir das abgewöhnt, einfach indem ich einfach irgendwas auf dieses Blatt schreibe. Und das war dann irgendwie dann oft ist es dann gar nicht so schlecht, was man dann da so fabriziert. Und deswegen, die habe ich überwunden.
Ist immer diese, ich finde immer, wenn man die erste Zeile da steht, das, dann geht's irgendwie.
Ja.
Aber die erste Zeile, da muss man manchmal ein bisschen denken.
Ja, was zum Überarbeiten, das finde ich auch immer wichtig. Aber so, was mich voll interessieren würde, als du das erste Mal aufgelegt hast oder überhaupt darauf gekommen bist, aufzulegen, wie ist das überhaupt passiert? Also
das ist so ein bisschen spontan gewesen. Das war, ich glaube, so um 2008 rum, ungefähr 10 Jahre her mittlerweile, im K&K damals in der Reichenbachstraße. Da war immer dienstags kein DJ.
Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Das war eine großartige Zeit.
Und dann haben wir uns mit ein paar Freunden überlegt, ob wir da nicht ein bisschen DJ sein können am Dienstag.
Und hat dir das dann jemand gezeigt oder wie hast du einen Workshop gemacht oder wie?
Ich habe tatsächlich mal einen Workshop gemacht in der Glockenbach-Werkstatt. Das war eben speziell für junge Mädchen, die sich so fürs DJing interessieren. Aber das war lange, nachdem wir diese K&K-Sachen gemacht haben. Also das im K&K, das war eher so zum Spaß mal irgendwelche Platten auflegen, die da rumlagen. Das in der Glockenbach-Werkstatt, der Workshop, der war dann doch etwas professioneller. Also da wurde einmal so richtig erklärt, was das alles ist und wie man einen Übergang macht und solche Dinge. Ich denke mal, das war vielleicht so ein halbes Jahr, nachdem dieses Spaß auflegen angefangen hat.
Und da waren dann lauter Frauen, die sich zeigen haben lassen, wie man auflegt.
Genau, da waren lauter junge Mädchen, die dann gelernt haben, was ein System ist und ein Mixer und eine Platte und wie man die anfassen soll und wie möglichst vielleicht nicht, dass sie nicht zerkratzt. Daran halte ich mich bis heute nicht. Und das war eigentlich super cool. Es war super entspannt, super nice. Und danach war ich ganz stolz, dass ich immer sagen konnte, also ich habe ja ein Jet-System an meinem Tonarm.
Und bist du noch mit
Insider wissen, was ich meine.
Ja, sehr cool. Bist du noch mit irgendwelchen Mädchen von damals quasi in Kontakt oder war das einfach einmal kurz Hallo? Und
ja, überhaupt nicht. Okay. Nee, kenne ich keine mehr leider davon. Eine war sehr, sehr sympathisch, aber wir haben dann irgendwie unsere Nummer nicht getauscht, wie auch immer.
Und wie kam wie lief der Weg von, wir lernen gerade mal kurz, was was ein System ist, zu den Flamingos? Wie wurdest du Flamingo?
Die Flamingo Gang hat sich quasi in diesen K&K-Zeiten schon gegründet. Das war damals der Stefan Britzel, der Tobi Zettel und der André Meyer. Und wir haben das eben angefangen da im K&K mit den Platten, die da eben rumlagen. Die Platten des K&K-Besitzers, die da zu spielen. Und dann haben wir die Flamingo Gang gegründet und so eben dann weiter aufgelegt und dann ab und zu eben im Café King gespielt, später in der Ellie Disco, und haben uns aber diese chaotische Auflegeweise vom Anfang doch beibehalten. Also einfach irgendwas, was gerade gefühlstechnisch passt, muss jetzt überhaupt nicht von irgendwie, ja, also ne, dem Tempo und der Tonart und so stimmen, sondern wenn es irgendwie jetzt der Song sein muss, dann muss es jetzt, was weiß ich, müssen es jetzt die Killers sein.
Aber warum war dann, habt ihr euch dann formiert? War das, weil ihr es häufiger machen wolltet oder weil ihr es professionalisierter machen wolltet oder war es einfach nur, wir hängen eh schon zusammen, also von daher nennen wir uns halt auch noch, geben wir uns einen Namen.
Ich nicke doll. Also so Kategorien von wegen Professionalität und so, die waren uns damals, glaube ich, eher fremd. Das hat ist alles so ein bisschen einfach so passiert. Also wir hatten dann nicht den großen Anspruch daran, jetzt wirklich das irgendwie super professionell zu machen mit, was weiß ich, Fotoshoots und eigener Website oder so. Also es war einfach, es ist irgendwie so passiert.
Okay, das heißt also, du hast keine Angst vor dem Anfang. Das ist schon mal gut, deswegen, da macht man viel. Aber wovor hast du denn schon Angst? Also ich weiß nicht, ich denke mir, du bist jetzt seit 2 Jahren Mama. Gibt es da Dinge, die dir Angst einjagen oder jagt einem alles Angst ein?
Oh ja, also ich glaube, Eltern zu werden ist für jeden, bedeutet immer eine ganz neue Erfahrung von Angst. Weil, und das hat jetzt wirklich überhaupt gar nichts mehr mit Subkultur zu tun, aber allein der Prozess, ein Kind entstehen zu sehen und das dann auf die Welt zu bringen, das ist ja eine Erfahrung, die ganz nah an dem ist, was, also das Entstehen des Lebens und das Enden des Lebens, also Geburt und Tod liegen ganz nah beieinander. Und von daher hat man einfach Angst um sein Leben, um das Leben des Kindes. Ab dem Moment eigentlich, wo man weiß, dass man schwanger ist, ab dem Moment, wo man die 2 Striche sieht, ist man da irgendwie anders involviert und hat einen anderen, eine andere Angst in sich. Und natürlich jetzt auch. Ich habe komischste Ängste einfach, unbegründetste. Von wegen, er fällt aus dem Fenster, obwohl es zu
das
ist.
Das passiert, das ist ja passiert.
Ja,
Eric Clapton hat einen ganzen Song dazu geschrieben.
Ja. Romy Schneider, aber wir wollen jetzt keinen,
kein Ton.
Ja, aber es soll auch gar nicht jetzt nur um Subkultur in München gehen, sondern eben um die Macher und du als eine Macherin, wo uns einfach interessiert, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du tust und was dich im Moment auch bewegt. Also deswegen mit dem Muttersein ist natürlich super spannend dafür. Also ich bin jetzt keine Mutter, deswegen kann ich mir diese Ängste nicht vorstellen, aber ich habe schon um meine Nichte und meinen Neffen solche Ängste.
Also. Ja, also das sind wirklich ganz andere Dimensionen irgendwie. Also da ist ein leerer Zettel nichts dagegen.
Naja, gut, der leere Zettel muss irgendwie Miete bezahlen und deswegen muss der Zettel irgendwann mal voll werden, damit es die Miete bezahlt zum Beispiel.
Kannst du dich noch an deine erste Moderation erinnern?
Oh Gott, ja. Das war die Hölle. Das war damals bei 94.5 zusammen mit Max Muth. Meine erste Musiksendung am Abend, und ich weiß gar nicht, irgendwie war das so spontan, irgendwie hat abgesagt und man brauchte dann noch wenig, meine ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls saß ich dann am Ende da und mein Co-Moderator Max Muth hielt es für eine gute Idee, diese junge Moderatorin in ihrer ersten Moderation noch mal ein bisschen rauszufordern und hat mich dann irgendwas gefragt, was ich mir nicht auf meinen Zettel vorher aufgeschrieben hatte.
Gemein.
Und ich konnte einfach gar nichts sagen. Ich war einfach nur so... Also das hat man auch gehört. Genau, einfach Schockstarre. Also das war wirklich, danach habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. Das ist dann anders gekommen.
Welche Sendung war das?
Das war die Musiksendung am Abend, mir fällt gerade der Name nicht ein. Du musst es wissen, die Musiksendung am Abend bei M94.5.
Ja, warte, das ist zu lange her, weil die Lili und ich kennen uns nämlich schon von M94.5-Zeiten, muss man vielleicht dazu sagen, weil deswegen sagte sie, du musst es wissen, das ist richtig. Aber es ist halt auch schon wieder 10 Jahre her. Das, oder fast.
Ja, es ist ein bisschen peinlich. Also mir fällt es jetzt wirklich gerade nicht ein.
Ja, okay.
Das ist total okay.
Naja, jedenfalls die Musiksendung am Abend.
Und dann, wie lange hat es gedauert, bis du dann danach wieder moderiert hast?
Ich glaube, gar nicht so lange, weil man wird ja irgendwie bei 94.5 wurde man mehr oder weniger gezwungen, das dann früher oder später nochmal anzugehen. Und dann gab es eben die Teststrecke, da konnte man sich dann ein bisschen ausprobieren, da fällt mir der Name in der Sendung ein. Und das, da konnte man einfach so, ja, ein bisschen rumprobieren und das, da war nicht so der Druck da.
Da war dann mal Fehler machen, okay, das genau. War Teil des Konzepts.
Genau, da so. War keine Koryphäe, zu der man eh schon jahrelang aufgeschaut hat und hat einmal so ein bisschen rausgefordert. Ja.
Ja, das war bei mir Michi Kucher.
Oh Gott.
Mit Fresh Inside, ja. Also als Landkind immer gefreut, wenn man irgendwie in den Münchner Einzugsbereich kam und dann Fresh Inside hören konnte. Das war für mich das Größte. Und als ich dann vor ihm stand, dachte ich so, oh Gott, Hilfe, mit dir mal moderieren, das wäre toll.
Jetzt war Angst ja bei Laster drin. Empfindest du
genau,
Angst als
warum
ein Laster?
Ist das ein Laster?
Ist also das ein Laster?
Ich glaube nicht. Angst ist ja auch sehr gesund. Ne? Also die Angst davor, vor einer Brücke zu springen. Klassisches Beispiel.
Ja, also Angst ist, glaube ich, ein schmaler Grat. Also Angst hat Ehrfurcht so ein bisschen dabei, aber Angst kann halt auch sehr hemmend sein. Und ich glaube, gerade für Anfänge im kreativen Bereich ist Angst sehr ein großes Thema.
Ja, also sobald es zu einer Lähmung kommt oder das eben einen blockiert, dann weiß ich immer noch nicht, ob das dann ein Laster ist. Also wenn man seine Angst vielleicht sehr zelebriert und so sagt, hey, ich habe super dolle Angst, deswegen muss ich jeden Abend ab 17 Uhr Bier trinken.
Aber so Prüfungsangst oder sowas kann ja schon echt ein Riesenlaster sein, wenn man es irgendwie eigentlich kann und dann in dem Moment nicht abrufen kann.
Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, also jetzt mal, dass Angst auch gerade bei Frauen sehr häufig ein Grund ist, warum Dinge nicht angefangen werden. Weil man eben perfekt sein möchte und das alles auch von Anfang an perfekt sein möchte, soll. Ja. Und ich habe das Gefühl, Männer machen das viel häufiger, ohne über die Angst nachzudenken und auch über den 100% Perfektionsgrad, den man schon erreicht haben muss, bevor man es macht. So.
Ja. Hast du dir manchmal gedacht, beim Auflegen so, als habe ich Angst, dass jemand denkt, der Track war nicht cool oder hat nicht gepasst oder sowas? Wenn du jetzt allein auflegst auch?
Also beim Auflegen muss ich schon sagen, habe ich immer noch extremes Herzklopfen davor und bin extrem aufgeregt. Ich würde es nicht Angst nennen, aber es ist doch eine Art von Aufregung, die ich sonst im Alltag nicht so kenne.
Und warum ist das beim Auflegen stärker als beim Moderieren?
Na, weil man beim Auflegen halt direkt die Reaktion der Leute sieht. Ne? Und wenn du halt einen Track spielst, wo du dir zu Hause noch gedacht hast, wow, die Leute, die werden durchdrehen und dann dreht aber niemand durch, sondern die Leute gehen
alle an die Bar und holen sich neue Drinks.
Genau. Dann ist das halt nicht so schlimm, das ist dann viel schlimmer, wie wenn man in der Moderation dann was irgendwie nicht so schön sagt und dann denkt man sich aber hinterher, ach, das versendet sich.
Wie ist das eigentlich? Das geht schon. Früher so beim Auflegen, da ist ja nie jemand rausgegangen zum Rauchen, weil da hat man ja auf der Tanzfläche geraucht. Hat sich das verändert vom Gefühl, stelle ich mir gerade nur so vor, weil dann ständig so eine Fluktuation ist, oder? Nicht nur Bieseln,
merkt man
sondern auch Rauchen.
Jetzt nicht. Also natürlich, die Leute haben jetzt mehr eine Ausrede rauszugehen. Dann, die sagen dann nicht, dein Set war scheiße, sondern wir mussten rauchen. Also, aber also als DJ kann man ja immer noch so ein bisschen versuchen zu rauchen und das unter Kunstfreiheit dann irgendwie.
Ah, die Bühne.
Die Bühne, die gibt einem den Raum
die
wieder.
Die Bühne, die Rauchfreiheit gewährt.
Okay, sollen wir mal eine Kategorie weitergehen?
Ja. Finde ich auch gut.
Ja. Welche spricht dich dann an?
Wir haben noch Zeit und Sein.
Zeit und Sein. Nehmen wir doch mal Sein. Raschel, raschel.
Solange du es noch lesen kannst, es wird immer dunkler.
Oh, Erziehung steht da. Wow.
Du warst selber auf einer Montessori-Schule.
Ja.
Spielt diese, also diese, das ist ja doch eine sozusagen ein alternativer Ausbildungsweg. War der gut oder war der schlecht für dich?
Ja, also da wechselt meine Meinung auch wöchentlich dazu. Auf der einen Seite finde ich es total gut, dass man eben auf einer Montessori-Schule viele Fähigkeiten mitbekommt, die nicht direkt mit Wissen, also im klassischen Sinne zu tun haben, also mit Bildung, mit einer Kanonbildung zu tun haben, sondern eben mit auch vielen sozialen Kompetenzen und eben auch viel, so das Intrinsische, die intrinsische Motivation ist ganz wichtig bei der Montessori-Schule. Also, dass du selbst Lust hast, die Dinge zu lernen und sie dir selbst anzueignen. Deswegen steht überall so Material rum in den Klassenräumen, wo man dann selbst
Eine Cosmic-Ecke für Mathe. Und
ja, genau. Also wo man dann irgendwie anhand irgendwelcher Kügelchen und Klötzchen dann irgendwie, was weiß ich, multiplizieren lernen soll. Hat bei mir jetzt nicht so funktioniert.
Wollte ich gerade sagen, gehörtest du zu diesen Kindern, die dann sofort in die Ecke rannten und sich da hinsetzten, oder musstest du auch motiviert werden und wartest auf diese Triangel, die den Pausenglong ersetzt?
Ja, also ich bin halt in eine andere Ecke gegangen. Ich bin immer in die Leseecke gegangen und habe da Bücher gewälzt, aber habe halt mich jetzt zum Beispiel einfach der Mathematik grundsätzlich verweigert. Das wäre jetzt an einer anderen Schule nicht so möglich gewesen. Ich habe dann auch nach der vierten Klasse die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium gemacht und da war dann eben auch, da bin ich auch durchgefallen, weil ich einfach überhaupt irgendwie, da war eine Frage, wie viel wiegt eine Tonne?
Ja.
Und ich war irgendwie so, hä?
Das verstand nicht, genau.
Verstehe die Frage nicht.
Ich saß in der Leseecke, was willst du von mir?
Ja, also klar, ich habe halt meine eigenen Interessen irgendwie ausleben können oder denen nachgehen können, das war schön, aber ja, ich, mei.
Wie war das dann quasi, dieser Übergang? Das ist ja dann auch hart demoralisierend, wenn man erstmal merkt, okay, ich kann dem Standard, der offensichtlich unter meinen Altersgenossen herrscht, nicht mithalten. Was hat das mit dir gemacht? Hat sich das?
Naja, ich war damals, was ist man dann, 9?
10, glaube ich, ja.
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen früher eingeschult worden. Ja, okay. Und deswegen, also die Dimension habe ich damals einfach noch nicht ganz so verstanden. Ich war einfach froh, dass ich bei meiner Klassenlehrerin bleiben konnte, weil die hat nämlich in dem Schuljahr gewechselt von der Grundschule zur Hauptschule und deswegen war ich einfach froh, bei ihr bleiben zu können und das war das Einzige, was mich irgendwie in dem Moment so richtig interessiert hat, als ich erfahren habe, dass ich das nicht geschafft habe. Und dann bin ich ja später auch aufs Gymnasium gegangen.
Wann war das dann? In welcher Schule?
In der 11. Klasse dann. Also ich bin bis zur 10. auf der Montessori-Schule gewesen und bin dann in der 11. Klasse, aber auch wieder auf eine alternative Schule gegangen, auf die Odenwaldschule in Hessen. Mhm. Und das ist also ein alternatives Internat.
Das berühmt-berüchtigte Odenwald-Internat.
Also ja,
dazu. Ich habe davon noch nichts gehört. Was ist daran so?
Ja, also in den 80er Jahren gab es da ziemlich viele Fälle von Kindesmissbrauch durch den Rektoren. Ja, ziemlich, also unfassbar schlimme Geschichte, nie richtig aufgearbeitet von der Schule. Die Schule gibt's auch im Moment, also die gibt's auch mittlerweile nicht mehr. Und, aber ich, also zu meiner Zeit gab es zumindest, soweit mir bekannt ist, keine solchen derartigen Fälle. Und der Direktor war natürlich auch nicht mehr da.
Ja, bist du jung genug?
Ja, ja.
Würdest du es nochmal so machen, dieses Schulsystem?
Das ist eine Frage, die ich mir wirklich oft stelle. Also würde ich mein eigenes Kind auch auf eine Schule geben? Das ist wirklich, ich bin mir wirklich nicht sicher. Immer noch nicht. Ich bin zum Glück in der Lage, dass ich noch ein paar Jahre habe, bis ich mich entscheiden muss. Aber also, boah, mir fällt es schon manchmal auf, dass wir hatten einfach überhaupt gar keinen Geografieunterricht zum Beispiel. Gar nicht. Und dadurch weiß ich einfach manche Sachen nicht. Oder muss ich mir halt so im Nachhinein erarbeiten. Das finde ich schon nicht so cool, muss ich sagen. Da fehlt mir einfach ein bisschen was. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass ich auf eine andere Art lange Kind sein durfte und lange frei so sein durfte. Und das wünsche ich mir eigentlich zum Beispiel schon für meinen Sohn auch. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert.
Was mich beeindruckt hat an Montessori und ist die Präsentationsfähigkeit der Kinder. Mhm. Also meine beste Freundin ist auch Lehrerin an der Montessori-Schule und ich bin da mal einen Tag mitgelaufen. Mhm. Und ich war, das ist auch eine integrative Montessori-Schule, also auch mit Trisomie 21 und so weiter und so fort. Und ich war beeindruckt davon, wie gut diese Kinder schon das präsentieren können, was sie denn wissen. Im Vergleich jetzt zu normalen Regelschulen. Ja. Und auch einfach irgendwie dieses kollektive Miteinander, das war irgendwie, man hat mehr aufeinander geachtet. Ja. Und irgendwie, ich war so begeistert, als diese, vor allen Dingen Kinder mit Trisomie, ja, am Anfang ist auch sehr schwer, ist den Sprachen beizubringen, aber die konnten Spanisch. Ich war wirklich echt geflasht. Ja. Und das war irgendwie möglich, weil sehr individuelle Fördermöglichkeiten bestehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch eine Frage des Charakters so dann deines Kindes, wie sich das entwickelt.
Total. Also wie gesagt, eben das ist ja auch diese Präsentationsfähigkeit, das kannst du ja auch nur, wenn du dich wirklich für ein Thema auch packst und begeisterst. Und das ist genau das, worum es ja in der Montessori-Ausbildung geht. Ne? Dieses Hilf mir es selbst zu tun. Einfach die Kinder nicht mit Wissen zu erschlagen, sondern sie es selbst erarbeiten zu lassen. Und das ist natürlich was wahrscheinlich auch Kindern, die jetzt nicht super privilegiert sind, in der Hinsicht einfach auch hilft. Kann ich mir gut vorstellen.
Und was hat da dann Musik für eine Rolle gespielt? Hast du die ganze Zeit dann Referate oder Übungen oder irgendwas gemacht zu den Backstreet Boys? Oder wie ist das gelaufen? In deiner musikalischen Erziehung quasi?
Nee, die hat eigentlich an der Schule nicht wirklich stattgefunden. Das war eigentlich eher mein Papa, der viel Musik gehört hat daheim. Und über den habe ich auch eher nicht die Backstreet Boys, sondern eher so die Beatles dann kennengelernt zum Beispiel. Und halt dann Klavier gespielt selbst und so weiter. Aber ja, an der Schule war das nicht wirklich. Also wohl, wir haben im Chor gesungen. Also wir hatten einen Schulchor und das war sehr schön.
Mhm.
Ja.
Und jetzt aber selber musikalisch, machst du noch was? Oder?
Na, ich lege halt eben noch auf. Zum Beispiel am 14.8. im Krux, Leute.
Nice.
Gerne notieren. Aber ansonsten, ja, also Selbstmusik mach ich keine.
Noch nicht, vielleicht ja irgendwann, ja, wenn du die Ängste überwunden hast.
Ja, ja.
Das kommt so aus der Julia immer so raus, weil du einfach unendlich viel Musikinstrumente, ja, spielst.
Nein,
und so wunderschön singen kannst. Und dann sagt sie immer so, ja, ja, das macht ihr dann schon so. Ja,
nein,
ja, genau.
Ich will immer nur alle Leute motivieren, das anzufangen.
Ja. Ja, nee, macht ja auch voll viel Sinn. Also manche Leute brauchen die auch diesen Arschtritt. Aber ich habe es wirklich oft probiert und ich merke so ein bisschen, das ist nicht weniger Angst, sondern einfach so ein bisschen so, ich bin nicht, also das irgendwie ist schwierig, es gibt mir nicht so viel. Ich höre es mir lieber an und bewundere, wenn andere Leute das sehr gut machen.
Ja, vor allem die Zeit, die es jetzt auch noch dauern würde. Ich habe das ich habe vor 3 Jahren mir mal eine Gitarre besorgt und habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr lang drauf geübt, in sehr unregelmäßigen Abständen. Und dann war die Frustration irgendwann einfach so groß, dass ich mir gedacht habe, okay, play. Jemand anders, der es kann.
Aber du könntest mal auflegen, ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind.
Ich könnte mal auflegen, ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Das habe ich mir tatsächlich auch schon öfter mal überlegt. Aber
ja, siehst du. Da werde ich dich bei gegebenen Anlass nochmal dran erinnern. Ja, cool. Ich würde sagen...
Noch ein Zettel.
Genau. Wir haben noch die Zeit im Angebot für dich.
Wir nehmen einen aus der Zeit. Ich kram jetzt mal ein bisschen tiefer hier. So.
Ja, ist natürlich auf allen Zetteln dasselbe drauf.
Ja,
nee, schmal.
So, was steht da? Politik, ui.
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 Ja, da freue ich mich aber, dass du den genommen hast.
Ja, also wir haben das Politik, glaube ich, ausgewählt, weil wir ein paar Videos uns von dir angeschaut haben,
ja,
die du in letzter Zeit für Capriccio, eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, eine Kultursendung gemacht hast. Und da ging es vor allen Dingen um politische Themen, zum Beispiel Politik in der Musik, Israel-Kritik,
ja,
speziell,
ja,
war das.
Und
habe
den Echo.
Und den Echo, genau.
Ja.
Also sehr kontroverse Themen ja auch. Und ich habe mir gerade bei der Israel-Kritik, beziehungsweise Musiker, die kritisch sich gegenüber Israel äußern, mir so ein paar Kommentare durchgelesen.
Oh ja. Yeah.
Und das ist wild.
Das war wild, ja. Das hat mich auch einen Tag gekostet, diese Kommentare unter dem Video. Also das ist vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Es gibt eine Kampagne, die nennt sich BDS. Die ist besonders in Großbritannien sehr erfolgreich und Israel gegenüber sehr kritisch eingestellt, um es vielleicht
freundlich zu
formulieren, genau. Und die beruft im Prinzip zum Boykott Israels auf. Und viele Musiker aus Großbritannien, unter anderem die Young Fathers, sind da einfach große Supporter von dieser Kampagne und weigern sich dann beispielsweise in Israel aufzutreten oder auf Festivals in anderen Ländern, auf denen auch israelische Künstler spielen. Und dazu habe ich eben ein Stück gemacht und ja, einfach mal das kritisiert, dass die das machen. Genau.
Das ist deine persönliche Meinung, ne? Das ist
ja
sehr schwierig. Wie stehst du selbst dazu? Vielleicht für alle, die das Stück nicht gesehen haben. Hast du auch Angst vor dieser kulturellen Abgrenzung, die ja eigentlich auf Festivals oder gerade im musikalischen Bereich ja eigentlich immer so schön war, dass es da,
ja,
dass es da irgendwie nicht darum ging,
ja,
welches Land jetzt gegen welches Land,
ja,
gerade Krieg führt.
Ja.
Findest du das richtig, dass sich Musiker in diesem Bereich jetzt mittlerweile so stark positionieren?
Also generell finde ich es schön, wenn sich Musiker politisch äußern und politisch positionieren, weil ich einfach glaube, dass Musiker schon eine Reichweite haben und auch unter anderem Leute erreichen können, die sich eventuell gar nicht so für Politik interessieren. Nur man kann halt nicht von jedem Musiker erwarten, dass er eben auch so eine politische Weitsicht vielleicht hat, die dann auch sinnvoll ist oder zielführend. Im Fall jetzt von Israel und Palästina ist es einfach extrem schwierig, sich eine Meinung zu bilden. Und man muss, glaube ich, einfach extrem viel lesen und sich ganz, ganz doll informieren. Und das Problem ist, dass diese BDS-Kampagne einfach gezielt Künstler aussucht und denen dann sozusagen Informationen zusteckt und einfach sagt, so, schaut mal, was Israel mit Palästina macht, ist doch im Prinzip vergleichbar mit dem Holocaust, oder?
Ja.
Und dann sagen die, wow, laut euren Informationen, ja. Stimmt. Dann wird nicht weiter gelesen und dann wird dieser Kampagne gefolgt und dann wird alles gemacht, was die sagen. Und dann kommt es eben dazu, dass beispielsweise ein Festival, auf dem arabische und israelische Künstler zusammenkommen sollen und zusammen Musik machen sollen, einfach in der Form nicht stattfinden kann, beziehungsweise ohne Beteiligung der israelkritischen Musiker und dann auch am Ende dank BDS auch ohne Beteiligung der arabischen Musiker. Ja, weil es eben diese Kampagne gibt und die da so extrem rigoros vorgeht. Und das ist einfach unglaublicher Schwachsinn.
So, du bist Redakteurin und du hast es eigentlich jetzt erstmal versucht, nur so beziehungsweise mal zu zeigen, was sind die Seiten, was sind die Positionen, was sind da die unterschiedlichen Gedanken dazu. Mhm. Und dann gibt es ja jetzt als Redakteur, muss man sich ja immer damit auseinandersetzen, was sind die Kommentare dazu?
Ja.
Wie sind die Kommentare denn gelaufen?
Also die Kommentare waren extrem, teilweise ein bisschen ausfallend, aber vor allem waren nicht viele Leute einfach einer Meinung mit mir und es wurde halt einfach viel, also es war einfach, mein Gott, das ist einfach ein extrem schwieriges Thema, es ist ein extrem großes Feld. Na klar muss man Israel kritisieren, für viel, was es macht, muss man sie kritisieren, also die Politik des Landes.
Genau.
Aber es ist halt super schwierig, einfach ein Land als solches komplett aufgrund der Politik zu boykottieren, aber das wird einfach wurde von vielen Kommentatoren meiner Meinung nach nicht so gesehen. Also da waren einfach, da wurde mir einfach im Prinzip so eine Israel-Hörigkeit vorgeworfen oder da eben Dinge entschuldigen zu wollen oder verteidigen zu wollen. Naja, es gab natürlich auch eine Stelle, die sehr spitz formuliert war. Also ich habe die pauschale Boykottierung Israels hat einfach mit dem Judenboykott der 30er Jahre verglichen, das ist schon sehr zugespitzt, das ist klar und das wurde von vielen kritisiert. Also dass man, das ist natürlich schwierig, wenn man immer, jetzt sind wir wirklich tief drin, aber wenn man jetzt sozusagen immer, sobald es darum geht, Israel zu kritisieren, die Antisemitismuskeule rausholt, dann ist natürlich keine Kritik mehr möglich. Aber das war eigentlich auch explizit in meinem Kommentar so gesagt, dass das nicht das ist, worum es geht.
Und jetzt allgemein, wenn es so Musik- und Politikthemen gibt, bist du immer gleich dabei und sagst, cool, da will ich was dazu machen. Ist das was dich sehr beschäftigt, einfach auch?
Ja, also das finde ich eigentlich immer so das Spannendste, die spannendsten Momente, wenn Musik und Politik so ein bisschen sich vermengen oder sich reiben. Und das ist eigentlich schon.
Warum? Weil das zwei Herzen sind oder weil das die Zeit ist oder weil.
Ich finde, weil es oft Politik so viel anschaulicher macht, wenn man irgendwie einen Musiker hat, der ein eigenes Statement zum Beispiel veröffentlicht oder wenn man Songs hat. Es gibt ja auch. Keine Ahnung, zum Beispiel Kendrick Lamar ist ja auch ein sehr politischer Künstler und wird zum Beispiel auch von der schwarzen Bewegung in Amerika einfach auch viel gespielt und das sind einfach auch Songs, die dann mittlerweile einfach schon zu Hymnen einer Bewegung werden. Und ich finde schon, dass Musik da eine enorme Kraft hat, politische Bewegungen zu vereinen. In einem natürlich in dem Moment unpolitischen Moment, weil man tanzt und singt und feiert einen Song. Das ist jetzt an sich nichts Politisches. Aber dass man Menschen zusammenbringt und sie vielleicht auch mit unter dem Aspekt des gemeinsamen Spaßhabens, aber eben auch eine Botschaft haben, vereint, das ist dann schon wieder was Politisches.
Und das ist ja auch irgendwie, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen nachdenke, so in den letzten 10, 20 Jahren, also ich kann mir vorstellen, also in den 68ern, klar, da gab es das in der Musik ständig, vor allen Dingen ja Vietnam und so weiter und so fort, aber es ist irgendwie. Politik ist wieder mehr in die Musik gerutscht, weil die politische Situation so ist, wie sie ist, oder?
Ja, da bin ich mir sicher, dass es im Moment schon einen kleinen Ruck gibt in der Musikerszene, wieder sich mehr eben auch politisch zu äußern. Weil man, glaube ich, das Bewusstsein, das haben übrigens auch die Young Fathers, das Bewusstsein, sich politisch äußern zu müssen, wenn man eben eine Reichweite hat. Und Kraftklub haben das, glaube ich, auch mal gesagt. Wenn man die Chance hat, ein Mikrofon in der Hand zu haben und auf einer Bühne zu stehen, dann sollte man dieses Mikro nutzen, um sich gegen Homophobie und rechte Gewalt stark zu machen. Das finde ich eigentlich sehr schön.
Und wenn es jetzt aber große Künstler nicht machen, findest du das dann auch nicht so gut? Oder also ist es dann fast eine Pflicht oder eher so, nee, wer nicht will, der soll das mal lieber lassen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass es gefährlich werden kann, wenn jetzt jeder auf einmal, also man muss schon auch das wirklich fühlen und denken, glaube ich, wenn man eine politische Botschaft hat. Und ich, ja, manche Sachen finde ich auch schwierig. Also ich finde zum Beispiel auch schwierig, eine Beyoncé, also ein Popstar, der sich dann immer für Feminismus stark macht. Das ist zwar auf der einen Seite ganz toll und auf einmal sprechen alle über Feminismus, auf der anderen Seite nimmt es halt dem Thema auch ein bisschen so seine Tiefe, wenn man dann vielleicht denkt, okay, Feminismus bedeutet also, ich trage High Heels und verdiene super viel Geld als Frau.
Ja, das ist ein bisschen oberflächlich. Halt aber gut, also sagen wir mal so, darüber könnten wir jetzt streiten, weil ich finde Beyoncé gerade mit dem Lemonade-Album ja auch vor allen Dingen, also Feminismus unter schwarzen Frauen eigentlich so erstmal wieder so auf ein Thema, aufs Tablett gebracht hat. So. Und das finde ich, hat es schon gebraucht auch.
Ja. Nee, es ist total wichtig und es ist ganz schön, was dann auch passiert ist, aber so ein bisschen so dieser Beyoncé-Feminismus, den finde ich, sollte man schon kritisch betrachten. Also ne, wegen der Frage, ob das immer sein muss, dass sich jemand politisch positioniert, ich finde nicht, dass es sein muss.
Wie siehst du das denn, Julia? Du bist ja Musikerin. Mhm. Würdest du dich politisch äußern auf der Bühne?
Das kommt total drauf an, mit was für einem Projekt irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass auf Teufel komm raus jetzt jemand, der Songs über sich und seine Gefühle singt, jeder sagen muss, ach übrigens, Nazis sind scheiße. Das weiß ich nicht. Finde ich, glaube ich, manchen Momenten dann fast aufgesetzt oder eben auf eine Welle springend. Aber grundsätzlich finde ich das schon super wichtig und freue mich immer sehr, politische Statements zu lesen. Zum Beispiel auch als Helene Fischer sich jetzt mal positionierte nach dem Echo, da habe ich ehrlich gesagt schon viele Jahre drauf gewartet und mich dann darüber gefreut. Also schon, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du als DJ mal ein politisches Statement rausgehauen?
Nee. Nicht wirklich.
Fuck the police.
Ja, genau, klar. So, die Songs sprechen dann schon teilweise für sich, aber nö, würde ich jetzt nicht so sagen, dass es, also, nee.
Jetzt haben wir gerade schon ganz kurz über Feminismus geredet. Ich muss dich da jetzt fragen, weil das ich selber immer so ein bisschen drüber stolpere.
Ja.
Du bist DJ und viele Menschen sagen immer, du bist DJin oder also jede Frau ist dann immer eine DJ.
Ja.
Gibt es irgendeine weibliche Form von DJ oder sagt man jetzt einfach DJ und es passt oder Auflegerin oder?
Genau. Ja, also zu dem Thema vielleicht dann demnächst der Kommentar. Es ist halt super schwierig, weil DJing einfach eine richtig hässliche Form ist. Also ein richtig hässliches Wort. DJ ist cool und so, aber DJing geht einfach gar nicht, weil es ist einfach, das ist einfach die Jane- und Tarzan-Analogie, die man da nicht rauskriegt aus diesem Wort.
Ja.
Und die ist einfach alles, was niemand sein will, der Platten
die schwache
spielt.
Frau, die gerettet werden muss.
Ja, also sagt man einfach DJ und alles ist gut.
Ja, genau. Man sagt DJ, finde ich, solange bis wir uns nicht auf irgendeine coolere Form geeinigt haben, sagen wir am besten zu Frauen auch DJ. Und wenn man dann in grammatikalische Satzbauschwierigkeiten kommt, wenn man nämlich zum Beispiel sagt, du bist doch da DJ, oder? Man kann nämlich auch sagen, du legst doch da auf.
Ja.
Dann hat man es elegant umgangen.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das Gendern ganz, ganz schrecklich, aber weil ich es nicht schön finde. Auf der anderen Seite ist mir neulich das auch klar geworden, nochmal, was das in meinem Kopf eigentlich anders macht, als dieses thailändische Fußballteam da verschüttet worden ist und ich dann am nächsten Tag bei Edition F gelesen habe, dass 80% der Taucher, Taucherinnen waren. Das aber in allen Orten wurde nur von Taucher gesprochen und da ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich, dass ich darüber überhaupt nicht nachgedacht hatte, dass es natürlich auch Frauen sein
ich
könnten,
war mir auch
die
ganz
diese
sicher,
Kinder da rausgeholt haben.
Nur Männer waren.
Ja. Ja.
Dabei also, so eine kleine Höhle ist ja eigentlich, Frauen sind ja immer klein.
Immer, ja. Immer klein und dünn. Total. Genau. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, vielleicht muss ich ein bisschen mein Konzept von diesen Gendern doch ein bisschen lockern, weil es ist einfach Sichtbarkeit. So.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass Rinn am Ende überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt Bürger und Bürgerinnen oder so. Das, daran störe ich mich jetzt überhaupt nicht. Aber jetzt bezogen auf den Berufsstand des DJs ist das einfach, gibt es noch keine schöne weibliche Form.
Es gibt ja auch einfach prozentual weniger...
viel weniger Frauen.
Weibliche DJs als männliche DJs. Wie ist das, wie war das, als du so, also wie ist da deine Erfahrung? Wenn du ans Pult gehst, denkt man, was hat der Groupie hier verloren? Oder, die Alte hat's drauf, die macht's jetzt.
Nee, ich habe tatsächlich keine Erfahrung, derartigen Erfahrung gemacht, dass jetzt zum Beispiel mir Leute die Technik abgenommen hätten, weil sie dachten, ich kann meinen Laptop nicht anstöpseln oder früher hatte man ja keinen Laptop, da hatte man nur Platten. Ja. Aber solche Erfahrungen habe ich zum Glück noch nicht gemacht und auch, ich wurde nicht des Groupie-Seins bezichtigt. Aber na klar, ist es schon so, dass es einfach weniger weibliche Vorbilder gegeben hat, als ich angefangen habe. Aber das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Es gibt immer mehr Frauen, die auflegen und es gibt auch immer mehr junge Frauen, die jetzt zu unseren Partys gehen und dann sehen, okay, da legt eine Frau auf und sich dann vielleicht nochmal einmal mehr überlegen, ob sie es nicht vielleicht auch selbst anfangen. Also ich glaube schon, dass es gerade beim Auflegen, wo man jetzt noch nicht die super krassen Fähigkeiten an der Gitarre oder am Klavier haben muss, sondern der sich erstmal so ein bisschen ranwagen kann und es reicht ja erstmal jetzt so einen basalen Übergang hinzubekommen und dann kann man schon mal ein bisschen rausgehen und ein bisschen gucken. Ja genau, also das, ich glaube schon, dass ich da was noch mehr tun wird, als ich es eh schon getan habe in den letzten Jahren.
Wer war denn dein Vorbild, als du angefangen hast?
Natürlich mein Freund damals war mein Vorbild, weil er einfach Live-DJs für alle möglichen Rapper gemacht hat, die ich cool fand. Tatsächlich mein Papa. Mein Papa, der auf Festen von Freunden und Familie aufgelegt hat.
Was hat er so aufgelegt? Du hast Beatles erwähnt, aber was hat er
Ja, genau, der hat dann so Beatles aufgelegt. Was legen? Tracy Chapman, so die Generation.
Verstehe.
Genau, und ja, und halt einfach so, dann natürlich die ganze Flamingo-Gang. Wir waren, glaube ich, gegenseitig ein bisschen unsere Vorbilder. Und jeder konnte mal irgendwie, hatte irgendwie einen coolen Song ausgesucht oder konnte dann irgendwie dann besser auflegen als der andere und hat man sich dann wieder angepasst und so.
Und Inside the Haze hat das Ganze dann noch bestärkt, oder? Ihr habt dann ja auch veranstaltet zusammen und hat das Ganze dann nochmal unterstützt oder wie lief das ihr als Kollektiv?
Ja genau, das war ja dann, nachdem die Flamingo Gang so ein bisschen pausiert hat, gab es dann Inside the Haze und das war dann halt erstmal ein Blog, weil wir wollten auch so einen coolen Blog machen und dann haben wir eben auch Partys veranstaltet und da eben auch aufgelegt. Aber das war einfach nochmal was anderes, weil das eben auch diese journalistische oder redaktionelle Komponente hatte, was ich halt immer unbedingt machen wollte, nämlich schreiben, über Musik schreiben. Und das fand ich richtig cool, dass ich da die Möglichkeit hatte auf dem Blog.
Wie hast denn du angefangen zu schreiben? Wann hast denn du angefangen zu schreiben?
Naja, Tagebuch.
Ist nicht unwichtig.
Ja, nee, ist nicht unwichtig. Also da, wenn man schon mal eine Affinität für Tagebuchschreiben hat, gibt es schon mal eine, ja.
Ich glaube so, das waren die ersten
Texte. Das ist Texte. Gut, ist es dann wieder eine andere Frage.
Grauenhaft. Ich habe die alle noch, aber also wenn ich echt mal das Gefühl habe, ich will mir die Stimmung vermiesen, dann gucke ich mir die an. habe ich dann halt eben beim Ausbildungsradio bei 94.5, wo es dann eben darum ging, Radiobeiträge zu schreiben. Da habe ich dann so richtig professionelles Schreiben gelernt und dann eben auch den Writer's Block überwunden und so. Ja. Ja.
So, jetzt haben wir ja recht viel über die Sachen gesprochen, die quasi die Subkultur hier in München gestaltet haben. Jetzt bist du Mama geworden und festangestellte Redakteurin, feste Freie, so genau, wie es das in unserer Branche halt gibt. Was machst du denn in nächster Zeit? Hat sich dadurch deine Gedankenwelt irgendwie so ein bisschen, also auch thematisch, von der Subkultur entfernt oder bist du da noch immer im Kopf und im Herzen?
Also ich bin da irgendwie schon immer noch im Herzen. Aber faktisch ist es halt so, mit einem kleinen Kind zu Hause ist man nicht mehr so oft im Club wie früher. Ich war letztens mal auf einer Veranstaltung im Blitz und da haben mich dann alle gefragt, ob ich denn noch in München wohnen würde. Also das Level hat es mittlerweile erreicht. Im Gegensatz zu früher, wo ich das schon das Gefühl hatte, so das Kong und das Charlie waren dann halt Wohnzimmer. Ne? Und das ist, heute ist mein Wohnzimmer. Ja, aber natürlich eröffnet halt einem das Mama-Sein nochmal ganz neue Gedankenwelten, auch Wissenswelten und ich habe mich da schon sehr, sehr reingefuchst ins Mama-Sein. Also als ich wusste, ich bin schwanger, habe ich mir ganz viele Bücher gekauft und Stillseminare besucht und so weiter.
Was für Seminare?
Seminare übers Stillen.
Ach, Stillseminare. Ja. Stillseminare, okay. Mhm.
Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man sich ein bisschen informiert, kann man, glaube ich, es ist sind da viele Sachen leichter, gerade was das Mama-Sein angeht. Ja, und durch meine Tätigkeit im Radio und bei den Medien liegt es natürlich nahe, dann eben auch aus diesen ganzen Wissensschätzen auch was zu machen. Deswegen werden wir bald Kollegen sein, Podcast-Kollegen. Ich werde nämlich einen Mama- und Papa-Podcast machen, zusammen mit meinem Kollegen Ben Kantak.
Ja, mega.
Sehr super, cool, sehr cool.
Hab, ja. Ja, genau. Und
finde ich auch super mit Frau und Mann.
Ja. Ja, Mama und Papa unterhalten sich über das Mama und Papa sein. Es ist ein bisschen ein Quatsch-Podcast, also wir quatschen einfach so über unseren Alltag mit den Kids, haben immer verschiedene Themen, also von der Erstausstattung bis hin zur Kitasuche, das sind so die Themen, die wir abdecken und wir, klar, da fließt eben auch unsere Erfahrung und unser Wissen mit ein, aber es soll eben auch ein bisschen Spaß machen, das zu hören. Also es soll eigentlich so für Leute wie uns sein, die Eltern sind, die aber jetzt nicht nur... ja, nicht nur Eltern sind, sondern auch noch ein bisschen Mensch bleiben wollen.
Ja. Und ab wann wird es den geben?
Den wird es ab Ende August geben. Also wenn ihr diesen Podcast, diese Podcast-Folge im September hört, dann guckt mal nach. Auf Kinderkram heißt der Podcast. In eurer Podcast-App einfach mal eingeben. Aber erst die Folge hier bitte schon zu Ende hören. Und dann, ja.
Dann und dann findet man euch auch auf allen Spotify- und iTunes-Kanälen.
Genau. Genau, also Spotify, da sind wir noch in Verhandlungen, aber
ja, das dauert ein bisschen.
Auf den klassischen Apps findet man uns erstmal, Podcatcher und wie die alle heißen, genau.
Aber wie ist das jetzt, also ich meine, als DJ, dein Mann legt auch auf, wie schafft ihr das trotzdem irgendwie eure Leidenschaft nicht aufzuhören oder wie hat sich euer Musikgeschmack verändert, was verändert sich denn in eurem Tun, was euch sehr prägt eigentlich?
Also erstmal hat man einfach nicht mehr so viel Zeit für alles andere, außer sich ums Kind kümmern. Ne? Also zum Beispiel Musik hören. Wenn man Musik, also man muss ja ständig neue Musik suchen, wenn man auflegt. Und das zum Beispiel ist gar nicht mehr so einfach mit dem Lütten nebendran, weil man einfach, also ich finde zum Beispiel super schwierig, bestimmte Arten von Musik noch so im Beisein meines Kindes zu hören. Also so Stichwort deutscher Hip-Hop, das... Ja, da finde ich dann doch eher die seichten, oder seicht ist gemein, ne? Aber jetzt so Betty Ford Boys Instrumental-Alben höre ich jetzt lieber als jetzt neue Bushido-Songs.
Nicht so gut.
Also ernsthaft, weil du Angst hast, dass das dein Kind beeinflusst? Nee, oder nein, weil du selber drauf achten möchtest, dass du nicht mehr in jedem zweiten Satz...
Ja, also das ist sehr vielschichtig. Ja, natürlich, nee, also ich habe jetzt gar kein Problem mit der drastischen Sprache oder so, obwohl schon auch, weil es ist ja irgendwie eine gewisse Härte in der Musik, die ja auch auf einer nonverbalen Ebene rüberkommt und die passt einfach nicht zu so einem kleinen Wesen, das ganz zart ist. Und gut, mittlerweile ist er ja auch schon ein bisschen älter, aber ganz am Anfang war das schon extrem. Da habe ich ganz viele von den Sachen, die ich früher so laufen lassen habe, keine Ahnung, dann kommt ein neues Morlock-Dilemma-Album raus, was wirklich ein extrem versierter, aber auch sehr, sehr harter Rapper ist von seiner Sprache her. Und ich konnte das einfach nicht anhören. Weil es mir einfach für dieses kleine Wesen, das ich irgendwie gerade noch in meinem Bauch hatte, zu hart war.
Und so lautstärkemäßig wahrscheinlich dann auch.
Ja,
nicht mehr so.
Ach ja. Das
geht. Oder hast du ihn manchmal dabei irgendwie im Club mit so Mickey Mouse Ohren?
Ja, genau, vor dem Tragetuch.
Leute?
Nee.
Hat dein Kleiner die...
Ja, wir haben so Kopfhörer aber noch nie benutzt. Letztens waren wir auf einem Fest, wo es Live-Musik gab, da hatten wir sie dann vergessen. Da haben wir dann Watte benutzt. Ging auch.
Okay. Ja, und wie ist das jetzt quasi in dieser teuren Stadt München mit Kind und ein Kreativberuf auf jeden Fall und dein Mann ist ja Geologe, aber legt ja eben auch auf. Ja. Wie ist das machbar?
Ach, eigentlich, also ganz gut, wir haben ja, sagen wir mal, einigermaßen zuverlässige Einkommen. Das ist jetzt nicht so, dass wir wirklich nur vom Auflegen leben müssten, zum Glück. Aber ja, klar, wir wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu dritt auf 60 Quadratmetern in Giesing. Das ist jetzt okay, aber in den Katalogen sieht es anders aus. In den Pampers, in der Pampers-Werbung sieht es anders aus.
Wo es dann das 60 Quadratmeter Wohnzimmer gibt.
Ja, genau. Und weil es einfach anders jetzt im Moment gerade ein bisschen teuer wäre. Also, mei, Aber es ist halt, gell, die Mieten in München, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Ja.
Das hat allerdings mit Subkultur dann gar nichts mehr zu tun.
Naja, wobei, wenn man dann über Proberaummieten redet, vielleicht wieder. Aber
Julia, Spezialgebiet.
Aber ja, es gibt viele Spielplätze. Das ist eine schöne Stadt. Es ist schön mit Kind hier.
Und sonst hast du das Gefühl, dass du trotzdem einfach auch neue Sachen ausprobieren kannst? Ich meine, du machst jetzt einen Podcast, aber so auch in dem musikalischen Bereich irgendwie, dass du trotzdem noch du selbst sein kannst? Oder ist es so Cut, Kind? Nur so als Angst, vielleicht auch als Angst neben vor anderen Anfang, Mitte 30-Jährigen, die irgendwann auch mal drüber nachdenken.
Kinder zu kriegen.
Na, wer könnte das sein? Nee, finde es total spannend, eben was so ein Kind mit einem macht. Das verändert einen schon extrem. Aber man muss sich deswegen nicht aufgeben. Ich glaube, das ist so eine Furcht, die viele haben und die kann ich total nachvollziehen, weil es liegt schon manchmal nahe, sich sehr, sehr stark aufzuopfern für ein kleines Baby, weil die einen einfach extrem krass brauchen und die Nähe suchen am Anfang. Und ich finde es auch wichtig, die zu geben. Aber ich finde, man muss sich deswegen nicht selbst aufgeben. Also im Gegenteil. Also mich hat eben mein Sohn total inspiriert auch und eben auch, wie gesagt, diesen Podcast zu machen. Ich glaube nicht, dass ich davor das Thema gehabt hätte oder vielleicht auch die Eier, das einfach zu machen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe wirklich was, wofür ich brenne, wo ich mit raus muss. Und das ist allein schon mal schön. Und ja, wenn man es schafft, sich so ab und zu mal Freiräume zu nehmen, Date Nights zu arrangieren, dann geht es eigentlich ganz gut.
Dann läuft das schon.
Also zumindest mit einem. Wer weiß, wie es dann mit zwei ist. Sollte es mal, Gott gewollt, so passieren.
So, jetzt müssen wir auch schon wieder zum Schluss kommen.
Ja, wir haben eine letzte Frage, die wir immer am Ende stellen und das würde uns natürlich bei dir auch brennend interessieren. Was ist München für dich?
Ja, München, das ist 089 und nicht 0815.
Das ist ganz schlimm. Dann würde ich hier nicht mehr wohnen.
Ja, München ist eine wahnsinnig schöne Blase für mich, in der man sich ganz toll gemütlich machen muss und aus der man manchmal ausbrechen muss, damit man nicht den Bezug zur Realität verliert, glaube ich. München hat mir extrem viel geschenkt, glaube ich, extrem viel gegeben, weil es einfach, weil ich hier irgendwie immer so machen konnte, was ich möchte und auch, ich glaube, München hat durch die vielen Restriktionen, die man als Kreativer hier erlebt, doch auch irgendwie einen eigenen Charme oder sagen wir mal, München fordert einen als Kreative auf eine ganz eigene Art und Weise heraus. So, München macht es einem nicht leicht als Kreativer, auch als Veranstalter nicht, was das Publikum zum Beispiel angeht. Aber dadurch entwickelt man dann auch eben wieder eigene Strategien und eigene Art und Weisen, damit umzugehen. Und das finde ich dann doch, ohne irgendwas schön reden zu wollen, schon positiv. Oder?
Ja.
Wie seht ihr das?
Ja, also ich finde, München muss man sich, glaube ich, mehr anstrengen, wenn man es denn durchziehen möchte. Allerdings, wenn man dann seinen Platz gefunden hat, ist es ganz gemütlich, weil die Welt ist klein. Ja. Und man kennt sich und man unterstützt sich. Und
ja, definitiv.
Gerade wenn man so alte M495-Suppe ist.
Ja, ja. True Story.
Ja,
mir geht's auch so. Ich fand ganz, ganz gut, was der Kisi in der letzten Folge gesagt hat, so zum Thema, dass es irgendwie nur ein bisschen schade ist, dass immer alles mit so einem Geldhintergrund sein muss, wenn man im kreativen Bereich was macht. Und deswegen man manchmal vielleicht zu sehr an solche Dinge denkt, als an einfach mal was ausprobieren und machen, weil es nicht so leicht ist.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Man verliert das Thema Geld jedenfalls nicht aus den Augen.
Niemals. Niemals.
Ja, Lilly.
Ja.
Lisbeth.
Ja, Julia.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich finde das ganz wunderschön, dass wir heute an diesem heißen Sommertag nicht in einem stickigen Studio sitzen mussten, sondern ganz gemütlich im Nussbaumpark. Und du hast auch eine Playlist erstellt, von der werden wir gleich noch ein paar Tracks hören. Und diese Playlist ist auch auf Spotify zu finden, glücklicherweise zum Nachhören. Was Lilly da gerade so reingepackt hat, ist nämlich spannend und ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns mal folgt auf Instagram. Nahaufnahme_podcast.
Genau. oder bei Spotify und iTunes könnt ihr uns helfen, wenn ihr einen positiven Kommentar hinterlasst, weil dann findet
dann
man uns
leichter.
Dann freuen
wir uns.
Genau.
Vielen Dank für diesen schönen Abend und ja, bis zur nächsten Folge in der Aufnahme mit, wir können es schon verraten, Sierra Spindler.
Genau.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Zu hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.